At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Die Gamescom 2024 ist auf den letzten Metern. Der Gamescom-Sonntag um ziemlich genau 15 Uhr. Und dann ist die Veranstaltung tatsächlich schon wieder vorbei. Eigentlich kaum zu glauben. Man fiebert da Wochen und Monate lang darauf hin, bereitet vor, stimmt ab, organisiert, geht durch 1000 Freigabeschleifen und ruckzuck ist das Event dann auch schon wieder zum Ende. Ganz am Ende sind wir aber noch nicht. Wir machen noch ein bisschen weiter, denn ich habe von Anfang an gesagt, ich werde die Gamescom nicht verlassen, ohne nicht zumindest einmal über mein absolutes Lieblingssteckenpferd-Thema zu sprechen. Und das ist natürlich japanische Kultur / japanische Popkultur. Ich bin Nino vom YouTube-Kanal Nino Taku TV, ist hier auch ganz dezent. Unsere Bühne wurde ganz dezent auf Nino Taku TV gebrandet. Ja. Freut mich sehr. Und ich kriege heute tatkräftige Unterstützung von meiner lieben Kollegin Miki von der GamePro. Kriegen wir einen Applaus für die liebe Miki.
Hi, ich bin Miki von GamePro. Genau, ich bin zuständig für Anime. Also ich bin die Redakteurin, die dafür sorgt, dass GamePro schön viele Anime covert und dass wir Anime auch schön jeden näher bringen können, der die GamePro liest.
Ja, jetzt hast du mir meine Frage direkt vorweggenommen.
Oh,
denn,
sorry.
Ja, das macht überhaupt nichts. Das erspart mir Arbeit. Nein, das finde ich toll, denn ich hätte jetzt von dir wissen wollen, was genau du denn bei der GamePro machst. Das hast du ja gerade eben dann schon damit beantwortet. Aber Miki, dann lass uns doch, bevor wir über das Thema Videospiele reden, denn deswegen sind wir ja schließlich auf der Gamescom, lass uns doch ganz kurz über das Thema Anime sprechen. Erzähl uns ganz gerne, wie ging das bei dir los mit dem Thema Anime? Woher kommt diese Begeisterung? Seit wann schaust du Anime?
Oh, das ist schwer. Also ich bin wahrscheinlich wie jeder andere so mit RTL 2 aufgewachsen oder sogar noch früher mit Dragon Ball, One Piece, Detective Conan, Inuyasha. Alles, was jetzt ein Remake bekommt, zweite Staffel bekommt oder sogar immer noch läuft. Also One Piece läuft ja immer noch.
Ja, es wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile laufen, denke ich.
Aber das Krasse muss ich halt jetzt zu One Piece noch zusätzlich sagen. Es gab ja zwischen One Piece theoretisch zwei Generationen noch zusätzlich. Die Big Three waren ja One Piece, Dragon Ball und so, Naruto und so alles. Dann kam Jujutsu Kaisen, Black Cover und so. Also hat One Piece eigentlich eine ganze Generation oder sogar zwei neue Big Threes überlebt. Und das ist halt schon krass.
Ja, und ich denke, wie gesagt, One Piece wird uns wohl noch eine ganze Weile begleiten. Mhm. Hier garantiert auch wieder einige One Piece-Fans, oder? Gehe ich davon aus, wer von euch schaut One Piece? Nahezu jeder. Und es ist ja auch so facettenreich, dieses One Piece-Universum. Ja. Du hast den Manga, du hast den Anime, du hast jetzt eine Live-Action-Variante und jetzt kommt auch noch nächstes Jahr vermutlich eine neue One-Piece-Serie vom Studio WIT.
Ja.
Also das Ganze wird nochmal von vorne erzählt. Das heißt, es wird natürlich One-Piece-Fans als auch One-Piece-Neueinsteigern ziemlich leicht gemacht, sich da den Strohhut-Piraten anzuschließen, um die Abenteuer zu verfolgen. Das also zum Thema Anime und One Piece. Was sind denn so deine All-Time-Favorite-Anime-Serien?
Das ist schwer. Kommt drauf an, welches Genre du meinst. Also mein All-Time-Favorite ist immer Full Metal Alchemist.
Oh,
Full Metal Alchemist Brotherhood. Aber wenn es um Humor geht, muss ich aber auch sagen, im Shonen-Bereich ist es Gintama.
Ja, sehr gut. Auch eine ganz tolle Serie.
Da muss man immer lachen. Da kannst du jedes Mal joinen an sich. Wenn es aber jetzt um Mystery und so geht, da geht es nur um die Nischen wie Banana Fish, 91 Days und so alles. Wenn ihr wirklich mal einen richtig guten Mystery-Anime anschauen wollt, der einen richtig guten Plot hat, ist es Odd Taxi. Das ist einer der
neueren. Fantastisch. Ja, fantastisch. Gefällt mir auch vom Style sehr, sehr gut.
Genau, das sind auch die Hauptcharaktere, auch keine Menschen, sondern alles Tiere, aber es hat auch alles einen Grund, alles. Also Mystery ist super von dem Anime.
Was ist denn so aktuell dein Favorit? Also von den Anime-Serien, die so jetzt die letzten Jahre erschienen. Also es gibt ja so ein paar Kandidaten, die werden immer heiß gehandelt. Natürlich war das eine ganze Weile Attack on Titan. Natürlich ist das zur Zeit und schon seit einer ganzen Weile Jujutsu Kaisen. Du hast es schon angesprochen. Was sind denn so deine absoluten Favoriten der letzten, sagen wir mal, 1-2 Jahre?
Schwer.
Stehst du auf Jujutsu Kaisen? Um hier mal direkt nochmal anzuknüpfen.
Da will ich jetzt nicht ins Wespennest stechen.
Oh, yeah.
Also Jujutsu Kaisen, Manga, Artist, super Zeichnungen.
Ja.
Es hat mir aber echt ein Herz gebrochen bei Redacted, jetzt keine Spoiler, aber wenn bestimmte Charaktere nicht mehr vorkommen, hat es mir das Herz gebrochen, dann habe ich dann den Anime nicht weitergeguckt.
Das hast du aber schön diplomatisch formuliert, wenn bestimmte Charaktere nicht mehr vorkommen.
Ja, ich meine, bei manchen Mangakas weiß man ja nie, ob sie dann nur verschwinden oder ob sie wiederkommen.
Ja.
Genau, aber den Manga verfolge ich immer sehr gern, der ist jetzt auch ja aktuell. Aber an sich muss ich sagen, der neueste Anime, der mir jetzt wirklich ins Auge gestochen ist, Elusive Samurai. Super schön animiert, sehr schöner Plot und zusätzlich noch Hell's Paradise.
Ja, vom Studio MAPPA, glaube ich. Ne?
Genau.
Ja, Studio MAPPA sowieso ziemlich ausgelastet seit einiger Zeit mit der Final Season von Attack on Titan, mit der zweiten Staffel von Vinland Saga.
Chainsaw Man ist, glaube ich, auch dabei. Genau,
mit Jujutsu Kaisen, mit und so weiter, Hell's Paradise und so weiter. Und so.
Aber wenn es einen Anime gibt, den ich, glaube ich, jeden ans Herz legen kann, den man sogar eher auf Deutsch schauen sollte, ist Mashal.
Ja, Magic also and Muscle.
Der ist unglaublich witzig auf Deutsch, baut auch schöne deutsche Umgangssprache ein, Breaking the Fourth Wall ist auch dabei, deutsche Memes sind auch mit eingebaut, also das ist sehr schön gemacht.
Ja. Das Anime-Segment, Mickey, in Deutschland hat sich ja sehr gesundet. Also diese Anime-Infrastruktur wurde ja sehr viel besser. Also wenn ich überlege, als ich mit Anime anfing, da steckte das ja alles noch sehr in der Nischenschublade. Da war es unglaublich schwierig, mal einen Anime auf legalem Wege und vielleicht sogar noch relativ aktuell ranzukommen. Das hat sich inzwischen erledigt. Denn auch große Mainstream-Player wie Amazon Prime Video, wie Disney Plus, wie Netflix bespielen ja inzwischen Anime. Hinzu kommt jetzt Crunchyroll, ne, die ja so gut wie alles anbieten. Was sagst du denn als jemand, der das beruflich begleitet, aber auch als Fan dazu, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat?
Also ich finde es super, dass sich so entwickelt, dass wir so viel Zugang zu Anime haben. Es ist ja auch noch ADN dazu gekommen. Ich glaube, das ist auch noch in der Beta. Da kann man jetzt zum Beispiel Dragon Ball Super anschauen.
Ja.
Das konnte man ja bis jetzt ja nirgendwo legal in Deutschland anschauen. Das Problem finde ich nur persönlich, dass es so viele verschiedene Streaming-Anbieter gibt. Wenn man jetzt ganz speziell Dragon Ball Super anschauen will, braucht man ADN. Wenn man jetzt aber Chainsaw Man anschauen will, ist es wieder woanders.
Ja.
Also da ist dann noch ein bisschen die Grenze. Aber an sich finde ich es wirklich super, dass wir so viel Zugang jetzt zu Anime haben und dass auch mehr Richtung deutsche Synchro geht.
Ja, aber denkst du denn, um dann nochmal nachzuhaken, dass sich das irgendwann erübrigen wird, dass es vielleicht weniger Player werden, weniger Anbieter werden?
Ich weiß halt nicht, ob das dann auch eine gute Idee ist, weil wenn es ja eine Person
dann
ist, die dann nur
einfach,
dann hast du ein Monopol.
Ja.
Das heißt, die können dann auch die Preise höher machen, wie sie wollen.
Ja.
Darum ist Konkurrenz in der Sinne schon gut. Es ist nur für uns Konsumer.
Wobei ich in diesem Zusammenhang dann auch immer wieder lese von Leuten, wenn ich dieses Monopolargument bringe, sagen viele Leute, und damit haben sie auch recht, ja gut, ist ja jetzt egal, ob ich einen Player habe, der das Monopol hat und dessen Abo-Preise hoch sind, oder ob ich jetzt irgendwie 4 Streaming-Dienste habe und das alles in Summe zusammen dann auch wieder so viel Geld kostet. Aber es wird wahrscheinlich sowieso nicht passieren, denn es gibt ja auch Netflix Original Anime-Serien, es gibt Amazon Originals und Disney Plus Originals. So, und um eine Seite zu haben, auf der du alle Anime-Serien streamen kannst, müsste sich dann Netflix und Amazon zusammentun und das wird wohl nicht passieren.
Dann geht es ja noch um die verschiedenen Lizenzen. Was aber auch passieren kann, wie jetzt zum Beispiel jetzt zwischen Netflix und Crunchyroll passiert ist, ist ja, dass Crunchyroll die Rechte für alle One Piece-Folgen hat, so wie ich das mitbekommen habe. Und Netflix hat die Rechte von der Egghead-Arc aus. Also da können sich dann Leute
Genau, das wurde dann sublizenziert.
Genau.
So, und läuft auch bei ADN, also bei Animation Digital Network, die eigentlich aus Frankreich kommen, jetzt auch in Deutschland vertreten sind. Also One Piece sieht man auf jeden Fall überall und bald auch wieder auf Netflix in einer Live-Action-Variante, die ja auch sehr, sehr gut ankam. Was erwartest du dir von der zweiten Staffel?
Dass sie das Pacing richtig gut anpassen. Wir haben ja schon von Oda die Nachricht öffentlich bekommen, dass ja bestimmte Arcs schon abgedeckt werden. Und da kam ja schon vor, dass die Alabaster-Arc zum Beispiel nicht abgedeckt wird. Natürlich ist es je nachdem, wie man es sehen will. Ich sehe es persönlich gut, weil das heißt, dass sie sich schön darauf konzentrieren, nicht in 8 Folgen, wenn es 8 Folgen wären, so viele Arcs wie möglich zusammenzufassen, sondern sie nehmen sich schön Zeit, alles schön umzusetzen, dass es halt nicht zu schnell wird, weil bei Live-Action kann es immer passieren, okay, ich stecke jetzt in eine Arc eine Stunde rein, die vielleicht 100 Kapitel im Manga sind, dass sie da das schöne Pacing anpassen können. Das kann, der Nachteil hingegen ist, kann sein, dass Live-Action One Piece mehr als 6 Staffeln, 10 Staffeln lang wird.
Ja, das könnte sehr, sehr lang werden, wenn sie es denn dann auch rechtzeitig abdrehen.
Genau.
Denn auch die Schauspieler werden halt älter, ne?
Genau.
Das muss man ja auch mal bedenken.
Da muss man halt auch noch zusätzlich bedenken, dass wie wahrscheinlich ist es, dass Netflix wirklich es schafft, 6 Live-Action-Folgen von...
Staffeln, meinst
ja,
du? Ja,
genau, sorry. Live-Action-Staffeln zu drehen von der Serie.
Ja.
Wenn es sich halt für sie schon langsam, wenn sie schon merken, dass sie wahrscheinlich nicht so viel Gewinn machen, wissen wir, steht Live-Action One Piece vielleicht ein bisschen auf der Kippe.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Also die erste gespannt, Staffel war ja ein riesiger Erfolg. Die zweite Staffel ist angekündigt und wird definitiv folgen nächstes Jahr. Und definitiv folgen werden natürlich auch zahlreiche neue Anime-Serien. Mhm. Jetzt in der anstehenden Fall-Season, dann wieder ab Oktober, aber auch im nächsten Jahr. Hast du, Miki, irgendwelche Serien auf dem Zettel, auf die du dich besonders freust, jetzt von neuen Sachen, die erst noch kommen? Fortsetzungen oder völlig neue Serien?
Ja, also da gibt's einen Shonen. Ich denke mal, es ist ein Shonen oder ein Battle-Manga. Das klingt jetzt sehr, sehr komisch, aber ich muss das jetzt jedem erzählen.
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist ein Kampf-Manga natürlich. So ein typischer Shonen. Aber es sind Hühner.
Ja.
Die Hauptcharaktere sind Hühner.
Ja.
Und es heißt Rooster Fighter.
Ja.
Und das hat schon eine Anime-Adaption bekommen.
Ja, das genau. Wird abgefahren.
Genau, dann gibt's noch die Anime-Adaption von... Oh, da finde ich immer so schwer die Aussprache. Omniscience... Reader's View,
ja.
Glaube ich, heißt das.
Ja.
Und das gibt mir so ein Solo-Leveling-Vibe. Das kommt von einem koreanischen Webtoon, die Anime-Adaption jetzt davon.
Ja.
Da geht es dann darum, dass der Hauptcharakter ein Buch mit über 3000 Kapiteln zu Ende gelesen hat und plötzlich wird das Buch zur Realität. Also ein bisschen wie Isekai, wie Wiedergeboren, aber er stirbt halt dabei zum Glück nicht. Sondern es wird einfach plötzlich Realität. Und sein einziges Hilfsmittel in dieser Welt zu überleben, ist der Roman. Weil er schon weiß, wie alles passieren wird, weil er den Roman hat.
Klingt
ein bisschen wie Mirai Nikki, aber koreanisch und mehr Richtung Solo.
Hat jemand von euch Mirai Nikki gesehen damals?
Future Diaries.
1, 2, 3, immerhin 4 Leute. Mirai Nikki war toll.
Nice.
So, und Solo-Leveling hast du eben angesprochen, da kommt ja auch eine zweite Staffel. Und dieses ganze Thema Webtoon-Adaptionen, also eigentlich Anime-Serien, die gar nicht aus Japan kommen, beziehungsweise nicht ihren Ursprung in ihrer Urform in Japan haben, die werden ja auch immer prominenter.
Genau.
Was meinst du, wie wird sich das denn entwickeln in Zukunft? Also ich finde, man merkt schon, dass der Fokus da langsam Richtung Webtoon-Animationen und Adaptionen geht. Was denkst du, was erwartet uns da in den kommenden Jahren? Also wird das ein langjähriger, langfristiger, ernstzunehmender Konkurrent zum Anime-Segment?
Ich glaube eher nicht, dass wir es als Konkurrenz sehen sollten, sondern eher als Ausbau vom Katalog im Anime.
Ja.
Also, dass es trotzdem dem Pool von Anime gehört, weil letzten Endes wird das von japanischen Studios adaptiert.
Ja.
Und es hat ja schon mit Tower of God angefangen. Soweit ich weiß, war das auch ein... Es ist ein koreanischer Webtoon gewesen.
Ja.
Er hat theoretisch den Start gegeben. Ho, das kommt ja doch gut an, wenn wir nicht nur Mangas adaptieren, sondern auch koreanische Webtoons oder koreanische Manhwas in dem Sinne adaptieren. Und so hat es den Weg freigegeben für mehr gute Animationen wie Solo Leveling.
Mhm.
Und so kriegen wir natürlich mehr gute Serien. Also ist immer willkommen, finde ich.
Ja, und was wir auch kriegen, ist eine neue Dragon Ball Serie. Ab Oktober Dragon Ball Daima. Allzu viel ist da zum Inhalt noch nicht durchgesickert. Klar ist, dass die Charaktere wieder jung sein werden.
Ja.
Also Son Goku, Vegeta und Konsorten sind dann wieder plötzlich jung. Bin gespannt, auf was das hinauslaufen wird. Und Miki, wir müssen natürlich in diesem Zusammenhang, auch wenn es noch so traurig ist, kurz erwähnen, dass der Schöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, Anfang des Jahres leider verstorben ist. Und das war natürlich eine sehr traurige Botschaft, eine traurige Nachricht, denn Akira Toriyama hat ja mit seinen Werken, mit seiner Kunst maßgeblich dazu beigetragen, dass gerade die Medien Anime und Manga auch in Deutschland so erfolgreich wurden. Was hat die Nachricht mit dir gemacht? Warst du traurig?
Boah, ich hatte da zum Glück Urlaub.
Ja.
Also konnte ich da schön im Privaten mich ausheulen, ausruhen. Also ich bin genau wie viele andere ja mit seinen Werken aufgewachsen. Auch dass er der Grund ist, warum zum Beispiel dieser blaue Schleim in Dragon Quest so aussieht.
Ja, richtig.
Ich habe die ersten Entwürfe damals gesehen, wie der Schleim eigentlich als Entwurf, außer hey, kannst du nicht einen Schleim machen? Und Akira Toriyama hat einfach aus dieser Skizze von dem, glaube ich, Producer, der Design, einfach diesen mega ikonischen blauen Schleim gemacht.
Ja.
Dann haben wir natürlich noch mit Dragon Ball, wir sind ja mit Goku, also meine Generation, die Millennials, wir sind ja mit Goku und Dragon Quest und so alles, wir sind ja damit aufgewachsen. Ja. Er war ja ein Teil unserer Kindheit. Natürlich hat das uns alle übelst getroffen.
Ja.
Und mich halt natürlich auch.
Absolut. Vielleicht können wir so eine kleine Genki-Dama machen für Akira Toriyama. Könnt ihr alle mal mitmachen hier? Ja, schau mal hier. Eine Mini-Genki-Dama für Akira Toriyama. Arigato gozaimasu. Toriyama-Sensei. Seine Kunst wird natürlich weiterleben. Ich freue mich auf die neue Dragon Ball-Serie. Und jetzt können wir wunderbar die Brücke schlagen zum Thema Gaming. Denn es wird ja nicht nur eine neue Dragon Ball Anime-Serie kommen, sondern auch ein neues Dragon Ball Spiel. Das nennt sich Sparking Zero und du hast es schon gespielt.
Genau, also was man über Sparking Zero vielleicht nicht gewohnt ist, wenn man das sieht, hey, das sieht ja aus wie eine ganze alte Spielereihe, die ich ja kenne, ist Budokai Tenkaichi, das ist auch Dragon Ball.
Ja.
Das ist theoretisch jetzt einfach die Fortsetzung davon. Aber was ich unbedingt jetzt dazu sagen muss, natürlich ist es ein Fighting Game. Ich würde es nicht Arena-Fighter nehmen, aber es ist ein Fighting-Game, wo du natürlich bei Dragon Balls auch in der Luft kämpfen kannst. Sieht man ja auch schön im Gameplay und so alles und im Trailer. Was aber sehr besonders bei dem Spiel jetzt ist, ist, dass man sehr bestimmte Momente im Spiel aus der Ego-Perspektive erleben kann.
Ach, okay.
Also eine Szene wurde schon gezeigt.
Ja.
Das ist der berühmte Kampf zwischen Raditz, Piccolo und Goku.
Okay.
Und da tut ja Piccolo mit seiner... Oh, da spreche ich immer das falsch auf. Entweder Höllenspirale oder Teufelsspirale.
Ja, nennen wir es einfach Spirale. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint
Spirale
ist.
Spirale durchbohrt er da ja Goku
genau.
Und Raditz. Tut mir leid, Spoiler für jeden, der nicht
geschaut hat. Das ist jetzt schon... Da darf man auch mal spoilern.
Man muss ja sicher gehen. Das ist das gleiche wie mit Star Wars, weißt du?
Ja, ja, ja.
Aber genau, da wird ja Son Goku durchbohrt von Piccolo. Und man kann da in dem Moment in die Ego-Perspektive wechseln.
Ach.
Zu Goku... Und dann
das
kann man
es
so hautnah so schön sehen, wie man durchbohrt wird. Wer hat sich das denn nie gewünscht von Piccolo persönlich?
Ich wollte nie von Piccolo durchbohrt werden. Ja.
Aber genau, leider haben die im Interview mir nicht verraten, was für andere Szenen vielleicht noch vorkommen werden. Aber ich weiß, dass die Community sich schon ein bisschen scherzmäßig darüber lustig gemacht hat, wie hey, vielleicht können wir ja Krillins Tod aus der Ego-Perspektive sehen.
Nein.
Aber aus der Ego-Perspektive.
Ja, aber vielleicht können wir, ich bin ja überhaupt kein Freund von Filler-Episoden in Anime-Serien. Finde ich ja eigentlich immer nervig und schrecklich, aber es gibt tatsächlich eine Anime-Filler-Folge, die ich serienübergreifend total gerne mag. Und zwar ist das die Folge aus Dragon Ball Z, in der Goku und Piccolo ihren Führerschein.
So
vielleicht kann man das ja einbauen, dass man das aus der Ego-Perspektive sieht, so als, weißt du, so als Fahrsimulation.
Wie sie Autounfälle machen, meinst du?
Wie sie ihren Führerschein bestehen.
Haben sie den bestanden? Ich weiß es
weiß gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Haben sie bestanden?
Ich glaube nämlich nicht.
Auf jeden Fall war es...
Ich glaube, Piccolo hat bestanden, aber ich glaube, Goku...
Auf jeden Fall
Goku nicht.
War es eine tolle Folge. So, und auf jeden Fall, und das kann man auch schon mal sagen, wird es ja wieder wahnsinnig viele spielbare Charaktere geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sind weit über 150,
ja,
160...
Es sind sehr viele. Es sind sehr viele Gokus. Es sind sehr viele Gokus und Vegetas. Was ich aber dazu sagen muss, man darf sich jetzt hier nicht Sorgen machen, oh nein, es sind wieder so viele Gokus. Ich habe es ja angespielt. Es gibt jetzt zum Glück sehr gravierende Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Gokus.
Die da wären?
Die sind jetzt sogar ganz genau drauf. Also es gibt den Mid-Z-Goku, also der bis zur Mitte von Dragon Ball Z die Attacken hat. Ich kann mich aber leider nicht mehr dran, welche Attacken das waren. Und dann gibt es den Super Saiyajin-Goku, der genauso aussieht, aber der ist dann bis End of Z.
Also dann nehmen sie es ganz genau.
Der hat komplett andere Movesets. Ja, die haben es ganz genau genommen. Es gibt zwei Super Saiyajins und Gokus, die ich anspielen konnte. Und wie gesagt, einer ist mit sie. Der geht bis zum Anfang von der Android-Saga, also von der Cell-Saga. Und End of Z-Goku ist theoretisch der Goku, der komplett von Android-Saga beziehungsweise die Cell-Saga bis zum Majin Buu-Arc.
Okay, also es gibt allein gefühlt 200 Goku-Varianten.
Also in der Demo schon, ja, da waren schon viele. Ich konnte ja nicht alle sehen.
Hier sieht man es auch ganz kurz, auch schön hier diese facettenreiche Frisurenpalette der Super Saiyajin.
Da unten hatten wir schon eiskalt 5 Gohans.
Ja, ja, genau. Wer ist denn dein Lieblingscharakter eigentlich aus dem Dragon Ball-Universum?
Trunks.
Wirklich?
Future Trunks, ja.
Ja, meiner
Future
auch.
Trunks. Echt?
Ja.
Weil ich mag das so, ich mag Future Trunks so, weil seine Geschichte so dark ist.
Ja, ich auch.
Und ich meine, er hat ein Schwert.
Und er hat ein Schwert.
Cool.
Ja.
Und er hat lila Haare. Das
ja,
cool.
Und er hat diese coole Lederjacke.
Er hat blau und lila Haare, depending on wo man ihn geschaut. Aber Trunks ist mein absoluter Favorit.
Ja, jetzt bist du mir noch sympathischer eben geworden. Ja, Trunks. So, uns rennt die Zeit davon, Micky. Wir können natürlich nicht nur über Dragon Ball sprechen, auch wenn wir damit allein wahrscheinlich ein paar Stunden füllen könnten, sondern wir sprechen jetzt noch über die anderen Spiele, die du auf der Gamescom angezockt hast, über all die Spiele, die aus Japan kommen, die aus Japan stammen. Da gibt es unter anderem einen neuen Teil der Monster Hunter Serie.
Ja!
Wir freuen uns drauf. Erzähl was dazu.
Oh Gott, aber wenn ich jetzt anfange, sind wir vielleicht bis morgen noch da?
Ich unterbreche dich dann. Ich unterbreche dich dann.
Okay, cool. Monster Hunter ist einer meiner absoluten Favorite Games ever. Das Coole, was ich auch an Monster Hunter finde, ist, man merkt am Anfang gar nicht, dass es aus Japan kommt. Weil normalerweise, wenn man ja japanische Games hört, denkt man sofort an Anime wie Scarlet Nexus, sogar Genshin, obwohl Genshin ja nicht mal aus Japan kommt, aber an solche Games. Dabei ist Monster Hunter, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also wenn man es schlecht beschreiben müsste, in Monster Hunter jagt man Monster, um bessere Rüstung zu bekommen, um stärkere Monster zu jagen. Aber da ist so viel Tiefe drin, man hat 14 Waffen, die man auswählen kann. Meine Lieblingswaffe ist die Gunlance, da habe ich einen schönen Schild. Und aus meiner Lanze kommen Explosionen.
Ja.
Da hast du einfach schön Bums. Genau. Wie man hier auch sehen kann, die haben so schöne Monster-Designs. Also was ich auch sagen muss ist, wenn man ein FromSoft-Fan ist und die Boss-Fights richtig mag, wird man wahrscheinlich beim Monster Hunter fündig. Nicht jeder, aber in Monster Hunter hat man halt diesen schönen Bosskampfgefühl. Alles fühlt sich an wie eine lebendige, lebende Welt mit Tieren, Kreaturen. Obwohl es ja eigentlich alles fiktionelle Charaktere sind und Figuren sind. Also Monster Hunter ist einer meiner absoluten Favoriten, aber ich verstehe es auch, dass man erst reinkommen muss.
Ja.
Und Monster Hunter Wilds ist womöglich einer der zugänglichsten Monster Hunter-Reihen, die man reinkommen kann.
Was macht denn jetzt den neuesten Ableger, also Monster Hunter Wilds, so anders als die bisherigen Monster Hunter-Spiele? Sprich, welche gravierenden Neuerungen oder welche gravierenden Unterschiede gibt es denn jetzt im neuesten Monster Hunter?
Also die Welt ist jetzt schon viel offener. Früher musste man eher von A nach B reisen, also mit Ladebildschirm und so alles. In World ist es ein bisschen offener geworden. Aber die Welten fühlten sich noch nicht so open-worldy offen an. Es ist zwar nach wie vor keine komplette Open World,
ja.
Aber man kann jetzt ganz seamless von der Stadt rauslaufen und sofort eine Quest starten. Sobald du das Monster angreifst, startet die Quest. Genau, du musst auch gar nicht mehr zurück zur Küche gehen, um zu essen, um dich zu buffen. Du kannst es sofort on the go machen. Und du kannst auch selbst ein Zelt aufstellen und dich dort ausruhen. Du musst nicht mehr zum Zelt, du musst kein Zelt mehr suchen. Genau.
Und ich finde auch, dass das neueste Monster Hunter jetzt wieder ein bisschen westlicher aussieht. Mhm, also man nähert sich da immer mehr und mehr den Spielern in Nordamerika in Europa an. Und ich finde, genau das haben japanische Spieleentwickler ja in den letzten Jahren so ein bisschen versäumt. Also wenn wir mal zurückdenken, viele, viele Jahre, als noch Sega und Nintendo und Capcom und Konami und die ganzen großen Player den Spielemarkt dominiert haben, das hat sich ja alles sehr verändert, weil man es meiner Meinung nach versäumt hat, sich an dem zu orientieren, was eben die Spieler im Westen sich wünschen. Denn da sitzen nun mal die meisten Spieler in Nordamerika, in Europa. Das hat man auch immer sehr schön an der Tokyo Game Show gemerkt. Auf der Tokyo Game Show, ich war oft auf der Tokyo Game Show und es wurden immer wieder Spiele gezeigt, die dann Japan-exklusiv erschienen.
Yeah.
Und die Verantwortlichen der Tokyo Game Show haben sich gefragt, warum kommen denn keine Reporter mehr aus Deutschland oder aus Frankreich? Oder aus Amerika. Ja. Naja, weil es so viel Japan-exklusiven Content gibt und der dann auch noch so sehr japanisch aussieht.
Ja.
Und ich glaube, mit Spielen eben wie Monster Hunter, aber eben auch mit Spielen wie Elden Ring, das ist ein japanisches Spiel, man darf nicht vergessen, schafft man es jetzt auch nach und nach eben mal die Spielerschaft anzusprechen, die eben nicht auf dieses typische J-poppige Design steht, wie es damals bei Final Fantasy war, wie es auch noch bei Final Fantasy 15 zum Beispiel extrem war. Und ich finde, Monster Hunter macht das eigentlich auch ziemlich clever, oder?
Genau. Was ich noch dazu sagen kann, bevor ich zu Monster Hunter gehe, ist, man sieht das ja auch sehr schön an Final Fantasy 16.
Ja.
Ist ja auch sehr westlich geprägt.
Das ist jetzt richtig westlich.
Das kam jetzt auch ziemlich
geworden.
Gut an.
Ja.
Dahingehend kann man aber auch als Gegenteil sagen, dass Persona 5 sehr japanisches,
ja,
aber auch wegen dem extrem coolen Style und wie sie alles umgesetzt haben, immer noch gut funktioniert.
Da passt es aber auch einfach sehr, sehr gut rein.
Schöne Balance, genau, da braucht man eine schöne Balance. Ja. Und was ich bei Monster Hunter Wilds so schön finde, natürlich bin ich ein bisschen biased, weil ich ja Monster Hunter Fan bin, ist, dass sie eine schöne Balance zwischen Monster Hunter Rise und Monster Hunter World gefunden haben. In World gab es immer wieder Feedback mit, hey, die Waffen sind ein bisschen clunky, die sind ein bisschen noch ein bisschen wack. Und Balancing ist dann noch ein bisschen schwer. Insektenkleber hat zum Beispiel irgendwie auf dem Boden mehr Damage gemacht mit einer bestimmten Kombo als in der Luft. Dabei ist die Waffe eigentlich designed, dass man in der Luft ist. Während das aber in Wilds, so wie ich das alles angespielt habe, schon sehr schön angepasst worden ist. Genau.
Also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Monster Hunter, ich bin auch langjähriger Fan der Serie. Ja, ja.
Nice.
Natürlich. Und freue mich jetzt, auf jeden Fall auf den neuen Monster Hunter Teil.
Mhm.
Aber es gibt noch weitere Spiele, über die wir gerne sprechen wollen und werden. Ein Titel, den ich gar nicht so auf dem Zettel hatte, aber du schwärmst sehr davon. Infinite Nikki.
Ja!
Erzähl uns gerne noch ein bisschen was darüber. Infinite Mickey.
Nikki, genau. Infinite Nikki ist ein Open-World-Game, die aber von chinesischen Entwicklern entwickelt worden ist. Aber auf den ersten Blick sieht das sehr japanisch aus. Und es ist ultra süß. Also wenn man Genshin mag, wenn man Wuthering Waves mag, wenn man ZZZ mag, alle diese Open-World-Anime, Breath of the Wild-Inspirationen, dann ist, wenn man auch noch gern schöne Kleider trägt und schick aussieht beim Kämpfen und alles super süß.
Das ist auch das Wichtigste beim Kämpfen.
Dann
schick
ist Infinite
aussehen.
Nikki. Also ich bin so jemand, ich mochte Genshin auch, aber ich will natürlich the drip, the fashion.
Mhm.
Und bei Infinite Nikki ist von Dress Up Nikki von der Reihe und ist eigentlich ein Mobile Game, wo man wirklich einfach nur so wie Barbie halt den Charakter anziehen kann und dafür Punkte kriegt. Jetzt hat man halt eine Open World mit Kämpfen, mit komisch aussehenden Hühnern. Ich weiß nicht, was mit denen jetzt passiert ist.
Ja.
Aber genau, man hat jetzt einen sehr schönen Charakter, den man persönlich gestalten kann, mit Kleidern, die auch verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten haben, Techniken. Wenn man einfach sowas wie Genshin oder Breath of the Wild spielen will, aber mit einer weiblichen Protagonistin, die ultra süß aussieht und die Welt ultra knuffig aussieht, dann ist es das hier. Also die Kleider, die Klamotten, die Kreaturendesign, das Weltdesign, das Sounddesign, alles ist unglaublich süß gehalten. Und ich mag süße Sachen.
Ja, man merkt es dir dezent
an.
Man merkt es dir dezent an, Mickey, dass das dir dieser Titel angetan hat. Ich werde das auch im Auge behalten. Es sieht auf jeden Fall interessant aus.
Mhm,
interessant, unverbraucht und auf jeden Fall sehr, sehr süß.
Ja, es ist sehr süß. Es ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber wenn man schon an sich so auf sehr süße Sachen steht und dann auch noch Kleider trägt und alles schön selbst gestalten will, dann ja.
Ja. Wir unterhalten uns gleich noch hinter der Bühne ein bisschen weiter über Infinite Nikki, denn wir müssen tatsächlich schon zum Ende kommen.
Ja.
Wir können hier wahrscheinlich noch stundenlang sitzen und über japanische Popkultur und süße Spiele reden. Dafür haben wir leider keine Zeit, denn bei uns geht es jetzt hier gleich in Halle 10.1 und im Stream auf twitch.tv/gamestar weiter im Programm auf den letzten Metern von und auf der Gamescom 2024. Mickey, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke.
Euch vielen Dank fürs Zusehen und euch fürs Hiersein. Und bei uns geht's gleich weiter. Dankeschön, Leute.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.